Psalm 91. Wer im Schatten des Höchsten wohnt, bleibt, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1.000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage. Naht deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Vater, und so danke ich dir für dein heiliges Wort. Danke, dass du da bist und danke, dass du dein Wort übersetzt jetzt ganz persönlich zu jedem Einzelnen, der zuhört. Hast du vielleicht schon mal einen Unfall gehabt irgendwann? Finger geschnitten oder was Schlimmeres? Bist du schon mal krank gewesen? Körperlich, psychisch, bist du vielleicht gerade krank? Leidest du gerade an deiner Ehe oder an deinen Kindern? Wirst du verachtet oder angegriffen, weil du an Jesus Christus glaubst? Ist dir schon mal irgendein Unglück oder etwas Böses widerfahren? Wie geht es dir ganz persönlich mit Psalm 91? Wie geht es dir, wenn du Vers 9 und 10 liest? Denn du hast gesagt, heißt es da, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. In der Hoffnung für alles heißt es, beim Herrn bin ich geborgen, ja, bei Gott dem Höchsten hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Sowas steht in der Bibel. Und wenn man diesen Psalm liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass ein gläubiger Mensch kein Leid befürchten muss. So könnte man das durchaus lesen. Also wer im Schutz des Höchsten wohnt, wer nah und dauerhaft bei Gott ist, der muss keine Krankheit, Fragezeichen, kein Unglück, Fragezeichen, nichts Böses fürchten, Fragezeichen. Sollte so der Psalm 91 verstanden werden? Wenn du nah bei Gott bist, im Schatten des Allmächtigen, dann wird dir nichts Schlimmes passieren. Diese Auslegungsvariante ist die hauptsächliche Auslegung, die ich jetzt im Internet auf YouTube gehört habe. Ich habe einige Predigten dazu angehört. Es ist immer das Gleiche. Ist interessant. Und man hat auch den Eindruck, was soll anderes gemeint sein, ne? Das Problem ist bloß, ich kenne keinen einzigen Christen, nicht einen, der nicht schon krank war, der nicht schon vielleicht gerade krank ist. Gestern haben wir jemanden gesehen, den ich sehr schätze, Heiner Christian Rust, hat bei K5 einen Vortrag gehalten. Dem Mann geht es im Moment nicht gut. Der hat das im Sitzen getan. Ich kenne keinen einzigen Christen, der nicht mit irgendeiner Form, in irgendeiner Form schon Unglück oder Böses erlebt hat. Nun, heißt das dann, dass wir alle nicht nah genug an Gott sind? Es heißt ja, wer im Schatten des Allerhöchsten wohnt, wer bei Gott nah ist, der. Also eine Wenn-Dann-Beziehung, wer nah dran ist, dann kann ich diese Sicherheit und diese Verheißung für mich in Anspruch nehmen. Ist das gemeint? Manche mögen denken, dass dieser Psalm 91 nur für diese verbunden sind. Ich lese uns mal eine wahre Geschichte. Es ist eine von Tausenden, vielleicht auch Presbyteristen, eine. James Chalmers, ein schottischer presbyterianischer Missionar, wurde im Jahr 1866 von der Londoner Missionary Society in den Südpazifik ausgesandt. Während seines 35-jährigen Dienstes an der Missionsfront verlor er zwei Ehefrauen. Aber die Trauer führte nur zur größeren Hingabe. Ist der Hammer. Der hat nicht den Dienst quittiert, sondern hat gesagt, Gott, ich werde dir nachfolgen. Er schwor sich, seine Trauer in dem Werk für Christus zu begraben. Im Frühling 1907 war er gemeinsam mit Oliver Tompkins, also dieser James Chalmers war 60 Jahre alt, der Oliver Tompkins 29, also man kann sagen, eine Paulus-Timotheus-Beziehung, ja, zu einer Erkundung entlang der Küste von Neuguinea am sogenannten Fly River unterwegs. Die beiden gingen an Land. Als sie nicht zurückkehrten, schickte man einen Suchtrupp los, der bald mit schrecklichen Neuigkeiten zurückkehrte. Chalmers und Tompkins waren erschlagen. Und nicht nur das, in Stücke gehackt, gekocht. Der ist ein bisschen länger. Letztendlich ist das eine Insel, ja, wo damals noch die Kannibalen herrschten. So, die sind auf das Schiff gekommen, haben dann mit diesen Missionaren gesprochen, haben die Missionare eingeladen auf ihre Insel. Diese Missionare haben keine Waffen bei sich gehabt, weil die Botschaft war, wir kommen in Frieden. Wir wollen euch die gute Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Und wo sie auf dieser Insel waren, war das erste der Kopf ab, und zwar komplett. Dann wurden die ganzen Arme, Beine abgesägt, entschuldigt bitte. Ne? Also für einen Sonntagmorgen, wo das Hähnchen schon im Backofen brutzelt, jetzt so eine Geschichte. Aber das dürfen wir uns mal anhören, was so passieren kann im Dienst für Gott. So, und die Frauen haben das denn gekocht und gegessen. Noch bevor der Suchtrupp dann angekommen war. Psalm 91, Vers 10. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Wie passt diese wahre, schreckliche Geschichte mit den Aussagen in Psalm 91 zusammen? Das ist ja schon der Hammer, aber das ist ja Gottes Wort. Psalm 91, Vers 2. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Haben etwa diese beiden Missionare nicht genug geglaubt? Haben sie nicht genug vertraut? Haben Sie diese Verheißung der Sicherheit für sich nicht in Anspruch genommen? Haben Sie etwa nicht genug gebetet? Dies war mit Sicherheit nicht der Fall. Wir haben es hier mit zwei sehr hingegebenen Christen zu tun. Kein Unglück und keine Plage. So, und hier sehen wir schon, wie schwierig das ist und wo man aufpassen muss, wenn man sich eine Textstelle anguckt. Ich bitte, ja, dass wir hier aufpassen müssen. Nicht eine Bibel mit den Aussagen, aber wir sind da näher an der Wahrheit. Psalm 44, Vers 23, dort heißt es, ja, um deinetwillen werden wir uns um die Glaubensvorbilder im Alten Testament. Ja, das ist eine Ermutigung, seht, an die ganzen Leute, die bis zum Schluss durchgehalten haben, uns als Ermutigung. Pferd gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Aber davor gibt es auch noch was Positives. Die einen andere haben Auferstehung erlebt, nichts ist ihnen passiert, aber andere. Und das steht direkt nebeneinander. Es ist fast unglaublich. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4, folgendes. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Die Deutung, wenn ich nur nah genug bei Gott bin, wenn ich alles richtig mache, wenn ich ihm diene, mein Leben gebe und seinen Willen tue, dann wird mir kein Unglück und keine Plage begegnen, ist von unserer Erfahrung her und vom biblischen Befund nicht haltbar. Wie ist der Psalm 91 denn hier zu verstehen? Und ehrlicherweise müsste man sagen, wir wissen es nicht genau. Und das ist nicht die einzige Sache, die wir nicht genau wissen. Manches darf einfach mal stehen bleiben. Aber man sollte sich hüten, aus einem Psalm oder einer Textstelle. Manche Ausleger glauben zum Beispiel, dass der Psalm 91 sich gar nicht auf Christen bezieht, sondern auf Jesus Christus. Warum? Weil da eine Textstelle drin ist, die wir auch im Matthäusevangelium wiederfinden. Kapitel 4, Vers 5 folgende, da heißt es, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, sagt der Satan zu Jesus. Denn es steht geschrieben, nämlich im Psalm 91 steht das geschrieben, hier wird der Psalm 91, der Psalm der Sicherheit, ja, dieser Wenn-Dann-Verheißung in Anführungsstrichen, wird Jesus jetzt hier vorgehalten. So, guck mal hier, was da steht. Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und nun spring. Das Interessante ist, Jesus hat diesen Psalm der Sicherheit, wie er auch genannt wird, nicht für sich in Anspruch genommen. Ne? Er ist nicht gesprungen, er hat nicht diesen Psalm für sich genommen, als der Satan ihn mit diesen Worten versuchte, sondern Jesus hat mit seinem Kreuzestod sich eher zu den 10.000 und 1.000 Gefallenen zu Linken und zu Rechten, zu denen hat er sich gesellt, von denen auch der Psalm 91 spricht. Dass dieser Psalm also auf Jesus Christus deutet, schwer vorstellbar. Wie kann man diesen Psalm denn dann verstehen? Nun, der Psalm spricht davon, dass Gott uns von der Schlinge des Vogelstellers errettet. Das sind natürlich alles alte Wörter, aber wenn man da ein bisschen nachschaut, dann ist es so, dass man ganz früher so Pferdehaar genommen hat, Rosshaar, hat eine Schlinge angefertigt und in diese Schlinge hat man denn einen Vogelköder gelegt. Diese Schlinge wurde dann an so einen Holzpin wurde die dran gesteckt und wenn der Vogel diese Art Vögel zu fangen. Könnte der Vogelsteller ein Bild, der dich und mich versucht, für den Satan, der dich und mich versucht, dass wir unseren Kopf in diese Schlinge, in diesen leckeren, herrlichen Köder stecken und sehen das gar nicht, dass da eine unsichtbare Schnur ist und die uns dann zuzieht. Könnte das ein Bild sein? Des Weiteren spricht der Psalm von der verderblichen Pest. Die Pest ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit durch das Bakterium Yersinia pestis. Ist eine Zeit lang mal, gerade in England, wirklich ganz übel, hat diese Krankheit gewütet. Könnte das auch ein Bild sein für eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die die Bibel Sünde nennt? Also Zielverfehlung vor Gott, die sich in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft auch zeigt. Auch der fliegende Pfeil am Tag, von dem der Psalm 91 spricht, erinnert an eine satanische Aktivität, an etwas Böses. Also nicht nur in der Nacht, auch am Tag können Pfeile fliegen. In Epheser 6, Vers 17 heißt es, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Also nicht nur ein Pfeil, sondern auch noch ein Pfeil, der brennt. Zum Beispiel schoss Satan einen feurigen Pfeil auf Hiob ab, als seine Frau ihm in seiner Prüfung vorschlug, sage dich los von Gott und stirb. Das sind hammerharte Pfeile. Wenn so ein satanischer Pfeil durch den Mund deiner Frau kommt oder deines Mannes oder durch Kinder oder durch den Pastor oder durch Gemeindemitglieder, die sagen, sie sind Christen. Und sie sind es ja auch. Aber feurige Pfeile gibt es. Und was ist da der Hintergrund? Warum möchte Gott uns davor warnen? Beziehungsweise warum schießt der Satan solche Pfeile ab? Nun, der Hintergrund ist natürlich, dass wir das Zweifeln anfangen an Gott. Glaubenszweifel. Aber es sind nicht nur die Glaubenszweifel. Ein brennender Pfeil hat immer den Hintergrund, dass der ganze Mensch brennt. Nicht nur irgendwo was lähmt, ein Bein, ein Fuß, eine Schulter, wo das Ding trifft, sondern der ganze Leib soll brennen. Das letztendliche Ziel dieser Attacke des Teufels ist, dass der Glaube, das Vertrauen in Gott verbrennt. Auch davon hatten wir gestern bei dem K5-Seminar gehört, dass es Menschen gibt, die alles so weit dekonstruiert haben, alles so zerlegt haben und so in Frage gestellt haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind zu glauben. Deshalb habe ich auch mit dieser Dekonstruktion meine größten Probleme. Sie darf nie dazu führen, dass wir unseren Glauben an Gott verlieren, sonst haben wir es hier mit brennenden Pfeilen zu tun. Und das ist ja nicht mehr theologische Diskussion, sondern hier sind wir mittendrin in satanischen Aktivitäten. Asche, ein Bild für einen toten Glauben. Des Weiteren spricht der Psalm 91 von Ottern und Schlangen. Wieder so ein Bild. In der Bibel ist die Otter und die Schlange ein Symbol für Hinterlist. Hinterlist ist ekelhaft, weil Menschen gucken dich freundlich an. Der Schaf im Wolfspelz, sehen wir ja auch, das Schaf sieht aus wie ein Schaf, ist aber ein Wolf. Freundlich, zuvorkommend, vielleicht sogar helfend, aber doch seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ziele im Kopf, und die sind nicht gut, die sind nicht förderlich. Das ist also ein Symbol, die Schlange, für den Lügner, Verkläger und Durcheinanderbringer. Jesus sagt zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten in Matthäus 23, 33, Schlangen, Otternbrut. Also, er geht gar nicht, ne? Er ist total verletzend, sowas zu sagen. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Wie verstehe ich nun den Psalm 91? Ich verstehe ihn so, das ist meine Deutung, dass Gott uns vor dem Teufel in der Art bewahren wird, dass wir unseren Glauben nicht verlieren werden. So verstehe ich diesen Psalm. Deshalb ist der Psalm 91 für mich ein Psalm der Heilsgewissheit. Er ist tatsächlich ein Psalm der Sicherheit. Denn wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen, egal was passiert. Für mich ist dies ein riesiger Trost für all das, was ist und für das, was noch kommt. Der Psalm 91 endet mit der Zusage, ich bin bei dir in der Not. Ist das nicht interessant? Kein Unglück, keine Plage und am Schluss dann doch die Not? Ich bin bei dir in der Not. Gott ist bei dir. Du bist nicht allein in deiner Not. Das ist diese Zusage zum Schluss. Die Not wird von dem Psalmisten, man weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, könnte Mose sein, könnte David sein. Die wahre und ehrliche Antwort ist, keine Ahnung. Die Not wird vom Psalmisten nicht negiert. Sie wird angeschaut mit der zukünftigen Verheißung, ich befreie dich und bringe dich zu Ehren. Deshalb bezieht sich der Psalm 91 meines Erachtens auch nicht auf eine zeitliche Sicherheit, sondern auf eine ewige Sicherheit. Das unterstreicht der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden, sagt hier Paulus. Von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder man kann auch sagen, oder Krieg. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? So, ich bin viel mit Leuten unterwegs, höre dies, höre das, hab hier ein Gespräch, hab da ein Gespräch. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? Deine Frau? Dein Mann? Das sind harte Pfeile, die hier ablaufen, wenn es in Richtung Scheidung geht, wenn es in Richtung echte Problematiken geht. Hier fliegen feurige Pfeile. Das ist auch nicht nur eine Ehegeschichte, sondern hier fliegen feurige Pfeile, die letztendlich auch den Glauben massiv anfechten. Massiv. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi, deine Kinder? Gerade wenn sie älter geworden sind und machen Dinge, wo man sich für schämt. Dein Single-Dasein. Aber ich sage dir was, sei komplett entspannt. Denn all die, die lange gewartet haben und dann geheiratet haben, der eine oder andere ist jetzt nicht ohne Probleme. Das ist nicht so. Ja, die sind halt dann anders. Deine Erkrankung, deine Versuchungen, deine Einsamkeit, gerade wenn man älter wird, da sind ganz andere Phasen, die dann kommen im Altenheim. Ja, so ein kleines Zimmer von 15 Quadratmeter, ein Bett, ein Sessel. Und da gibt es noch ein bisschen was zu essen am Tag. Mobbing, teuflische, hinterlistige Attacken, deine Glaubenszweifel, all deine derzeitigen Probleme. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? Und zum Schluss würde ich gerne nochmal mit euch ein Bekenntnis sprechen. Auch das kommt aus Römer 8. Wer möchte, kann das mitlesen oder mitbeten. Vers 37. Aber in diesem allen bin ich mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.